Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unser Thema heute heißt Wissenschaft und Kultur, menschliche Selbstverständigung und die Macht pluraler Beliebigkeiten. An vielen Universitäten in Deutschland und Österreich protestieren die Studenten gegen die sogenannte Bildungsreform, die inzwischen vom Kindergarten, den Schulen, den Ausbildungsplätzen, jetzt auch bis zur Neuformation der Universitäten reicht. Ausbildung und Wissenschaft sind zu einem zentralen politischen Problem geworden, seit die verschärfte Konkurrenz auf dem Weltmarkt die Nationalstaaten vor die Frage gestellt hat, wie sie dort mitkommen können. Höchstleistungen sind inzwischen überall erforderlich, um dabei zu sein. Und wer sie nicht erbringt, stürzt tief. Die deutsche Wirtschaftskraft stützt sich auf den Export von hochintelligenter Technologie. Deshalb stellen die Politiker fest, dass die Ausbildung hierfür noch effizienter werden muss, um noch mehr Produktivkraft zu erzeugen, um noch mehr Geldwert zu importieren. Und sie soll zugleich billiger werden, um die nationale Verschuldungsrate zu schonen. Daran gemessen dauert die Ausbildung deutscher Hochschulabsolventen im europäischen Vergleich zu lange, kostet zu viel und ist zu wenig auf die spezifischen Bedürfnisse der Arbeitswelt zugeschnitten. So wurde die gymnasiale Schulzeit inzwischen schon auf 8 Jahre verkürzt und das Lernpensum verdichtet. Die universitäre Bildung wurde modularisiert, die Zwischenprüfung zum eigenständigen Universitätsabschluss, dem Bachelor, erklärt, das weitergehende vertiefte Studium, Master, stark beschränkt und den Studenten einen Beitrag zur Finanzierung ihrer Ausbildung abverlangt, in die auch die Wirtschaft verstärkt einbezogen wird. Die Uni soll hauptsächlich zum Lieferant einer breiten Wissensaneignung werden, aus der heraus dann eine kleinere Schicht von Experten herausentwickelt werden können, zum Beispiel auch durch gewinnorientierte Privatuniversitäten. Akademische Bildung wird auf das eine Ziel konzentriert, eine breite Basis zur Anwendung von Resultaten der Wissenschaften zu schaffen und die Ausrichtung ihrer Forschung zu effektivieren und auf eine Forschungselite zu konzentrieren. Die Exportwirtschaft wird unmittelbar oder über den Staat vermittelt zur wichtigsten Triebkraft der Forschung, weil sie zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Wertbildung und die Wissenschaft zur Grundlage ihres Konkurrenzvermögens geworden ist. Dass Intelligenz in diesem Ausmaß in die unmittelbare Funktionalität des Kapitals geraten ist, ist relativ neu, war sie doch ursprünglich ein Moment menschlicher Bildung und daher auch allgemein für die Wissenschaft tätig. Wissenschaft war Forschung als menschliche Selbstverständigung, Entwicklung der Produktivkräfte und Selbsterhalt der Verhältnisse. Doch in ihrer Funktionalität für die Effektivität einer globalen Verwertung ist Intelligenz und Wissenschaft zweierlei geworden. Wissenschaft besteht aus Wissen, das durchaus auch Intelligenz bildet und vermittelt, aber Intelligenz dient jetzt vorwiegend einer optimierten Rationalität, einer Ausbeute, die mit höchst vernünftiger Technik erzielt wird, ohne dass deren gesellschaftlichen Resultate für das menschliche Leben selbst unbedingt vernünftig sein müssen. Wissen und Vernunft werden in dieser Trennung sehr verschieden, denn Wissen bezieht sich immer auf die kulturellen Inhalte unseres Lebens. Obwohl wir angeblich eine Wissensgesellschaft sind, leben wir mit wenig Gewissheiten, eher mit einer Überladung durch Informationen, deren Sinn und Zweck zum großen Teil nur auf Lebensbeherrschung ausgerichtet ist. Während unser wirkliches Wissen fast zum Stillstand gekommen ist, wird Intelligenz weitgehend auf die Ebene der Technologie und des Informationsmanagements verlagert. Die Beliebigkeit der informellen Beziehungen hat sich inzwischen als allgemeine Verhaltensstrategie auch im persönlichen Alltag der Menschen bis in ihre zwischenmenschlichen Beziehungen hinein durchgesetzt. So herrscht ein allgemeiner Pluralismus über alle konkreten Inhalte hinweg und befördert eine Kommunikationskultur, welche sich auf reizvolle Selbstvergegenwärtigungen beschränkt und menschliche Beziehungen durch daran orientierte visuelle und mediale Attraktionen befriedet, gleichschaltet und nivelliert. Wissenschaft und Kultur scheinen darin gleichermaßen ausgerichtet zu sein. Um diesen Zusammenhang genauer zu beleuchten, will ich erstmal ein bisschen aus der Geschichte der Wissenschaft erzählen. Es wird sich zeigen, dass diese Geschichte zugleich eine Kulturgeschichte der menschlichen Erkenntnis ist, die heute in eine absurde Verkehrung geraten ist, dahin gekommen ist, dass Funktionalität zu einem objektiven Subjekt der Kultur geworden ist. Wissen kann man nur das, was einem gewiss ist, was also zweifelsfrei bewusst ist. Von daher ist das Wissen des Seins, also Bewusstsein, letztendlich das, was Wissen ausmacht. Die Geschichte der Wissenschaft begründet sich auf der Überwindung von Mythologien, Willkürlichkeiten und Katastrophen, aus der Überwindung der Angst vor den Naturgewalten, die zugleich die Fähigkeit des Menschen, mit den Elementen der Natur nach seinem Maß und Ziel zu hantieren, vergesellschaftete. Wo Bewusstsein gewiss war, verflog die Angst der Menschen vor ihrem eigenen Ursprung und es entwickelten sich darin die Produktivkräfte der Menschheitsgeschichte in doppeltem Sinn. Einmal war es die bewusste Lebensproduktion, welche die reichhaltigen Materialien der Natur in einen Reichtum für die Menschen wandelte. Zum anderen war es die gesellschaftliche Form, in welcher die Menschen sich über ihr Leben, über ihre Bedürfnisse und Arbeiten, über ihre Kultur verständigten. Kulturen, die sich noch in der Angst vor den Mächten der Natur begründeten, mussten ihre letzte Gewissheit noch in Gott vertrauen. Sie waren von den religiösen Moralismen beherrscht. Aber solange Moral herrscht, kann Wissen sich nicht bilden. Und wo Wissen ist, wird Moral durch Verstand ersetzt. Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte ihrer Lebensproduktion und also auch die Geschichte ihres Bewusstseins und Selbstbewusstseins. Die Moral aus Gottes Gnaden entsprach dem Entwicklungsstand des ungewissen Menschen, der seine politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse nur mutmaßlich bewerkstelligen konnte. Dennoch kamen schon unter dieser Prämisse große geistige Entwürfe zustande, welche auch heute noch Grundlagen der Wissenschaft darstellen. Die Reflexionen des Aristoteles über das, was unser Sein ausmacht, also der Beantwortung der Frage, ob wir lediglich Schatten von Gottheiten, also Abbilder einer Götterwelt sind oder selbstständige Wesen, wirkliche Subjekte, begründeten die Philosophie des erkennenden Menschen. Es war der erste Schritt zu einer Wissenschaft als menschliche Selbstverständigung. Heraklit hatte mit seiner Theorie vom Kampf der Gegensätze, aus dem sich der Fluss des Lebens ergebe, schon grundlegende Gedanken zu einer Dialektik des Sein und Werdens verfasst, deren Nachweis sehr viel später erst Hegel erbringen wollte. Die Philosophen jener Zeit, der Zeit des Altertums, waren hauptsächlich Denker für vieles, was heute strikt getrennt ist, zum Beispiel Naturwissenschaft, Medizin, Mathematik, Astronomie, Geometrie, Gesellschaftswissenschaft und anderes. Es sollte sich die Wahrheit des Lebens im Wissen über das erweisen, was die Welt im Innersten zusammenhält, Grundlage menschlicher Selbsterkenntnis sein. Aber die praktischen Anliegen der Gesellschaften, die ihre Herrschaft noch durch Kriege und Unterwerfungen, durch Sklaverei und Militär sicherten, standen immer im Vordergrund der Geschichte. Politische Auseinandersetzungen erforderten objektive Grenzziehungen und Zeitbestimmungen. Gigantische Prunkbauten der Macht forderten die Architektur und Statik heraus. Die Astronomie fand grundsätzliche Beziehungen im Lauf der Sonne, des Mondes und der Gestirne, aus welchen sich Kalender erstellen ließen, Navigation und Bodenvermessungen möglich waren. Es ergab sich durch die Überprüfung in der Wiederholbarkeit wissenschaftlicher Aussagen und durch Bewahrheitung ihrer Prognosen ein sachliches Verständnis von Wissenschaft, eine Rationalität, die zunehmend auch göttliche Autorität in Frage stellen konnte. Galileo Galilei wollte nicht eigentlich das kirchliche Gottesbild angreifen. Er wollte die Wahrheit über den Lauf der Gestirne und der Erde herausfinden und beweisen, denn längst waren die Einzelwissenschaften weit genug, um die Bewegungen von Masse vorherzusagen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Ohne dies umzusetzen und einzugestehen, wäre keine Wissenschaft mehr weitergekommen. Gesetze Gottes mussten daher materialisiert werden. Es war die Bedingung für den eigenen Seinsbeweis des Menschen, der im Wissen um seine Natur sich vor Gott zumindest selbstbewusst verhalten konnte. Ich denke, also bin ich, war die Evidenz, die Descartes aussprach. Und dieses Selbstverständnis kann man als Voraussetzung der Aufklärung ansehen.
Sieben Elefanten hatte Herr Chihin, und da war dann noch der Achte. Sieben waren wild und der Achte war zahm. Und der Achte war's, der sie bewachte. Trabt schneller, Herr Chihin hat einen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten rodeten den Wald und Herr Chihin ritt hoch auf den Achten. All den Tag Nummer acht stand faul auf der Wacht und sah zu, was sie hinter sich brachten. Grabt schneller, Herr Chihin hat einen Wald, der muss vor Nacht gerodet sein, und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten wollten nicht mehr, hatten satt das Bäume abschlachten. Herr Chihin war nervös, auf die sieben war er bös und gab ein Schaf Reis dem Achten. Was soll das, was soll das? Herr Chihin hat einen Wald, der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten hatten keinen Zahn, seinen Zahn hatte nur noch der Achte. Und Nummer acht war vorhanden, schlug die sieben zu Schanden. Und Herr Chihin stand dahinten und lachte. Grabt weiter, Herr Chihin hat einen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald.
Die sozialen Verhältnisse ließen sich nicht mehr durch ein Gottesgnadentum erklären und regeln. Sie mussten voll und ganz als menschliche Verhältnisse anerkannt werden. Die Erzeugung des Lebensunterhalts und die Entwicklung neuer Produktionsmethoden und Produktionsmittel waren von der Freiheit des Wissens abhängig. Wissen hatte daher immer Auswirkungen auf alle Menschen, einmal durch die Erweiterung ihres Lebensstandards und auch durch Schutz vor Gefahren, Seuchen, Katastrophen und Feinden. Der Feudalismus, der praktisch sich aus der Ohnmacht der Menschen begründet hatte, aus ihrem militärischen Schutzbedürfnis und wirtschaftlichem Selbsterhalt, wurde durch die Entwicklung bewusster Produktivität unnötig. Die Vorstellungen von einer irdischen Vernunft kamen auf, die keinen Gott zur Urteilsbildung nötig hatte und durch die sich auch keine Gnade erweisen ließ. Es entstand so etwas wie ein gesellschaftlicher Reichtum, der es vielen Menschen, die bis dahin Leibeigene waren, ermöglichte, sich durch ihre Arbeit freizukaufen. Nicht die Güter des Himmels, sondern die Sachgüter wurden für die gesellschaftlichen Beziehungen bestimmend. Es entstanden Marktflecken, in denen ein reger Güterhandel die Vielfalt der Bedürfnisse und Arbeiten beflügelte, Geld wurde zum Tauschmittel einer Arbeitsteilung, in welcher die gehandelten Waren selbst die Macht ihrer Besitzer darstellten. Als Warenbesitzer waren die Menschen nur noch an ihren Besitzstand gebunden, persönlich also frei. Das wechselseitige Tauschverhältnis stellte sie rechtlich gleich, und ihre Produktion schien ein gesellschaftliches Ziel zu haben, die Bildung von Reichtum überhaupt. Darin waren sie sich einig und verbunden, wenngleich dieser Reichtum nur den Warenbesitz betraf, nicht alle, gerade die, welche den Reichtum durch ihre Arbeit bildeten, weniger betreffen konnte. Die bürgerliche Gesellschaft war entstanden, die Gesellschaft die auf Warenbesitz gründet. Und ihre Ideale waren totalisierte Vorstellungen dessen, was die Bürger durch sie erwarteten. Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Es waren die Ideologien der Warenbesitzer, die sich zumindest von den religiösen, persönlichen und natürlichen Mächten emanzipiert sahen. Ideale schmeicheln den Verhältnissen, denen sie entspringen, und verdecken auch deren Mangel. Von daher sind sie immer affirmativ und zugleich täuschend. Die Vorstellungen, die sie vermitteln, haben selbst den wesentlichen Mangel, keine Gewissheit im wirklichen Leben der Menschen zu erzeugen, auch wenn sie wissenschaftlich formuliert werden. Die Wissenschaften der Aufklärungen sind so widersprüchlich wie die bürgerliche Gesellschaft selbst. Sie gehen zwar von einer dinglichen Wirklichkeit aus, stellen ihr aber lediglich die Vernunft einer Idealität gegenüber, an der ihre Mängel und Probleme zu bemessen und aufzuheben wäre. Der Glaube an diese Idealität war die neue Religion. Immanuel Kant formulierte eine idealisierte Gesetzmäßigkeit, eine Idee des ewigen Friedens und die allgemeine Möglichkeit, die Dingwelt zu beherrschen. Es war die Vorform eines Materialismus, der noch an die Macht der Ideale und der moralischen Vernunft des kultivierten Menschen glaubte. Und es war zugleich der Anspruch, die Unmündigkeit der Menschen vollständig durch Wissen und Bewusstsein aufzulösen. Doch ohne die Aufhebung der materiellen Form der Besitzesmacht sollte dies noch nicht wirklich möglich sein. Die Menschen erzeugten zwar einen Reichtum an Besitztümern, aber sie waren zugleich von deren Macht abhängig, ihr vollständig unterworfen. Dies hatte Hegel sehr wohl erkannt und die Entfremdung des Menschen von seiner Sache thematisiert. Er wollte daher die Trennung von Ideal und Materie durch eine Idee des Weltgeistes auflösen, der die Menschheitsgeschichte im Prozess der Vereinigung von Geist und Materie antrieb und sich die Entfremdung der Menschen von ihrer Sache im Laufe dieser Geschichte durch diesen Antrieb innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft auflösen würde. Hegel führte in diesem Bestreben als erster Theoretiker der Neuzeit einen Wissenschaftsbegriff ein, der alles Sein erkennen und durch diese Erkenntnis dem Menschen zu einer Emanzipation aus der Entfremdung verhelfen wollte. Die wilden Jahre der Philosophie, das 19. Jahrhundert, waren auf ihrem Höhepunkt angekommen. Mit der Hegelschen Enzyklopädie der Wissenschaften sollten endlich die Wissenschaften insgesamt, Natur- wie auch Geisteswissenschaften, in einem wesentlichen Erkenntnisinteresse vereint werden. Die radikale Verwirklichung einer in der Natur des Menschseins als Idee schon angelegten Weltgeschichte des Geistes sollte dem Inhalt nach den absoluten Geist als höchste Kultur der Menschheit verwirklichen. Ihr sollten sich alle Wissenschaften verpflichtet sehen. Ökonomie, Politologie, Psychologie, Technologie, Jura und auch die Disziplinen der Naturkunde. Leib und Seele, Materie und Geist, alles war in dem Prinzip einbegriffen, welches von Hegel als Dialektik der Wissenschaften zusammengeführt sein wollte. Aber es war im Grunde ein theologisches Prinzip geblieben, das sich lediglich auf der Erde zu verwirklichen hatte. Was menschlicher Geist in seiner Natur und Gesellschaft sein konnte, sollte absoluter Geist werden, Hochkultur der Ideale. Materie und Sinnlichkeit sollen ihr lediglich vorausgesetzt sein, in ihr aufgehen, ihr Leib zur Seele werden. Im Streit um das darin nur spekulativ aufgelöste Leib-Seele-Problem positionierten sich die emanzipativen Materialisten, die als Sinn und Ursprung aller Entwicklung die Natur und das materielle Leben der Menschen, ihren Stoffwechsel und ihr natürliches Sein ansahen. Sie stellten sich gegen die Vorstellung einer reinen Geistesgeschichte der Natur und sahen in der Naturbeherrschung den Hebel der menschlichen Emanzipation. Die Spekulation auf eine von ihren irdischen Mängeln befreite Menschheit, auf eine Menschheit, die ihrer Entfremdung sich entwinden und zu einem freien Geist sich entschließen, sich das sogenannte Göttliche praktisch aneignen könnte, war auch die Vorstellung der frühsozialistischen Theorien zu Staat, Recht, Philosophie und Ökonomie, aus denen dann auch die erste Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft aufkam. Aber sie blieben ihr gerade in der Kritik noch tief verhaftet. Karl Marx, ursprünglich ein Junghegelianer und Materialist, Schüler von Hegel und Feuerbach zugleich, nahm sich dieser Einbindung von Kritik in das Kritisierte zum Gegenstand seiner Kritik an der deutschen Ideologie und verfasste philosophisch-ökonomische Manuskripte, die sich mit der Wirklichkeit und dem Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Herrschaftsform, dem Privateigentum, ganz wesentlich befassten. Durch Marx wurden die Entgegensetzungen der Idealisten und der Materialisten als Streit von Scholastikern abgewiesen, als ein im Grunde jenseitiges Denken, das sich durch die gedanklichen Abstraktionen in seinen bloßen Interpretationen fortbestimmen wolle. Er verlangte eine Auflösung der geistig gefassten Abstraktionen als Fragestellung in der Praxis selbst durch eine Theorie der wirklichen Entfremdung als eine praktische Kritik der dem Menschen entfremdeten Wirklichkeit. In seiner ersten These zu Feuerbach heißt es: Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als menschliche, sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher geschah es, dass die tätige Seite im Gegensatz zum Materialismus vom Idealismus entwickelt wurde, aber nur abstrakt, da der Idealismus natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt. Feuerbach will sinnliche, von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte, aber erfasst die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Soweit Marx. Der damit formulierte Anspruch war die Aufhebung eines bislang betriebenen Widerspruchs von Theorie und Praxis, von Objektivität und Subjektivität, war die Voraussetzung, dass die Theorie selbst zum Moment menschlicher Lebenspraxis werden sollte, theoretisch erkennen muss, was praktisch notwendig ist und praktisch die Not zu wenden ist, welche theoretisch begriffen ist.
Ach, man sagt des roten Mondes Anblick auf dem Wasser macht die Mädchen schwach. Und man spricht von eines Mannes Schönheit, der ein Weib verfiel, dass ich nicht lach, wo ich Liebe sah und schwache Knie. War's beim Anblick von Marie, und das ist sehr bemerkenswert. Gute Mädchen lieben nie einen Herrn, der nichts verzehrt. Doch sie können ihn nicht lieben, wenn man ihnen was verehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Ach, was soll des roten Mondes Anblick auf dem Wasser, wenn der Zaster fehlt? Und was soll da eines Mannes oder Weibes Schönheit, wenn man knapp ist und es sich verhehlt? Wo ich Liebe sah und schwache Knie, war's beim Anblick von Marie. Und das ist sehr bemerkenswert. Wie soll er und wie soll sie sehnsuchtsvoll und unbeschwert auf den leeren Magen lieben? Nein, mein Freund, das ist verkehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt.
Was die Aufklärung dem Anspruch nach begann, nämlich eine Wissenschaft zu schaffen, durch welche der Mensch aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit heraustreten könne, war nun in eine kritische Theorie zu einer Welt aufgelöst, welche ihre Entwicklung durch den Menschen ebenso nötig hat, wie der Mensch sich als Subjekt dieser Welt verstehen müsse. Marx stellte die Widersprüche der bürgerlichen Lebensverhältnisse in ihrer Selbstbeschränktheit als Klassenkampf in der Lebensproduktion selbst heraus, als Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung und als Widerspruch von der Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse selbst, als Widerspruch von Form und Inhalt dieser Gesellschaft. Darin ist die bürgerliche Gesellschaft bereits als Voraussetzung einer menschlichen Gesellschaft gefasst, als Gesellschaft einer menschlichen Produktivkraft, welche ihre Besitzform, die Fessel der geschichtlichen Selbsterzeugung des Menschen, unnötig macht. Weil der Inhalt dieser Gesellschaft bereits als organischer Inhalt einer ihm äußerlichen Form vorhanden ist, ist das gesellschaftliche Wesen des Menschen darin bereits entwickelt, wenn auch nur als ein Wesen, das in vielfachen Einzelheiten erscheint. Diese verschwinden noch in ihrem abstrakten Zusammenhang, der sich über sie erhebt und zum Subjekt einer ihm fremden Formbestimmung wird. Wissenschaft muss zunächst diesen Gegensatz von Erscheinung und Wesen aufklären, um den wesentlich vorhandenen Inhalt zu seiner wirklichen Form in seine ihm adäquate Form zu bringen. Wäre Wesen und Erscheinung nicht im Widerspruch, so bräuchte es keine Wissenschaft, schreibt Marx. Er führt den Begriff des wissenschaftlichen Sozialismus ein, der als kritische Theorie in allen wissenschaftlichen Disziplinen die Formbestimmungen des Bürgertums aufzuspüren und ihren Anachronismus aufzuzeigen und nachzuweisen hätte. Indem sich kritische Theorie mit dem praktischen Leben der Menschen befasst, werden die ideologischen Nebelschwaden aufgelöst und den Mythologien des Bürgertums, dem Wohlstand der Selbsttäuschung, ein Ende bereitet, sobald das praktische Leben sich in die theoretische Entzauberung einlässt. Sobald also theoretisches und praktisches Bewusstsein zusammenfallen. Marx sah darin die Eröffnung einer Entfaltung der Kräfte der Geschichte, die in der bürgerlichen Gesellschaft noch beherrscht wurden und dennoch bereits Inhalt einer menschlichen Gesellschaft sind. Dass das 19. Jahrhundert für die Wissenschaften so reich an Ereignissen war, lag überhaupt am Entwicklungsstand der bürgerlichen Gesellschaft. Die Produktivkräfte, die Technologie und Industrialisierung der Arbeit entfalteten Potenziale, die völlig neue Dimensionen erschlossen, vor allem die Beherrschung der Naturkräfte und ihrer Anwendungen. Dampfmaschinen ersetzten Tier- und Menschenkraft und vervielfachten ihre Wirkung. Automaten, welche einen Bewegungsalgorithmus in Gang setzten, der von Menschen zum Beispiel in Lokomotiven, Kränen und Webmaschinen nur mehr gesteuert und beaufsichtigt werden musste, setzten Arbeitskräfte frei, die nun sozial organisiert werden mussten. Elektrizität war zwar schon entdeckt, aber noch so gefürchtet, dass sie eher zur Todesstrafe in den USA angewandt wurde, als für die Produktion. Immerhin wurde zum Ende des Jahrhunderts hieraus Licht erzeugt und das Potenzial der elektrischen Energie bereits ausgelotet. Aber im Wechsel zum 20. Jahrhundert wurden auch die kommunikationstechnischen und navigatorischen Potenzen der Elektrizität entdeckt und eröffneten Techniken der Machtsicherung und Kriegsführung, die der rein mechanischen weit überlegen waren. Die Informationsübermittlung durch Morsen und später auch Telefonieren, die Ortung durch Radar und Telemetrie, die Systemstabilisierung durch zentralisierte Unterhaltung und Propaganda mit Radio und Fernsehen und später schließlich auch die Vollautomation ganzer Arbeitsbereiche durch intelligente Schaltkreise und ganzer Computernetzwerke sollten zu den kulturell bestimmenden Instrumentarien werden.
Vier Generäle zogen nach Iran, der erste führte keinen Krieg, der zweite hatte keinen Sieg, dem dritten war das Wetter zu schlecht, dem vierten kämpften die Soldaten nicht recht. Vier Generäle und keiner kam an, Leute marschierte nach Iran, nach Iran. Er führte einen harten Krieg, er hatte einen schnellen Sieg. Das Wetter war ihm gut genug und sein Soldat sich gut genug schlug. So, 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 Rawakize ist unser Mann, ist unser Mann. Vier Generäle und keiner kam an, keiner, keiner kam an.
Schon weit früher, zu Bismarcks Zeiten, war erkannt, dass die Zeit der Kleinstaaterei und der absurd gewordenen Eroberungskriege in Europa vorbei war und die Entwicklung der Wirtschaft aufzehrten und behinderten. Zu ihrer Sicherung war jetzt ein wirtschaftlich effektives Sozialverhältnis nötig. Hierfür ist es besser, sich auch um den sozialen Erhalt der Arbeitskräfte zu bemühen, um sie jederzeit in den Arbeitsprozess bei Bedarf eingliedern zu können. Die Fürsorge für die Armen und Kranken wurde den Kirchen abgestritten, Sozialversicherungen geschaffen und Sozialisten verboten. Gesellschaftswissenschaften, welche sich mit dem neueren Sozialgefüge befassten, wollten für eine Ausgewogenheit von Lohnarbeit und Kapital sorgen. Hinzu kam auch eine Politik, welche die Krisen des Kapitals zu exportieren verstand, Arbeits- und Absatzmärkte erweiterte und durch Kolonialismus beherrschte. Es gab daher sehr viel Geld, das sich auch in der Warenzirkulation wertmäßig erhalten können musste, also zu einem bestimmten Teil in Produktion und Konsumtion, also in Lebensstandard umgesetzt wurde. Der Liberalismus, den Adam Smith schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Ziel der Warenwirtschaft angesehen hatte, schien sich nun auch politisch zu bewerkstelligen. So kam es, dass offenes Elend von der Arbeiterschaft abgewendet werden konnte, auch wenn deren Leben weiterhin auf untersten Stand verlief und ihre Lebenserwartung im Durchschnitt kaum 50 Jahre betrug, weit ab von der des bessergestellten Bürgers. Das Bürgertum genoss die Kolonialzeit auch über die Jahrhundertwende hinaus. Geldbesitz wurde selbstverständlich, die Emanzipation des Bürgers zum Großbürger und Bohème war wesentlich leichter geworden als die des Arbeiters zum Handwerker oder Unternehmer. Es entstand eine eigenständige bürgerliche Kultur, eine Hochkultur, die sich aus einem unabhängigen Finanzmarkt und Geldbesitz ergab und sich vor allem um sich selbst kümmerte. Die bürgerliche Emanzipation verlangte nach Selbstverwirklichung, nach Originalität der Persönlichkeit, Freiheit im Selbstgenuss und das Recht auf Zynismus gegen den Rest der Welt. Kulturtheorien kamen auf, welche die Welt der Menschen auf ihre bloße Subjektivität, auf ein bloßes Willensverhältnis reduzierten, zum Beispiel Schopenhauer und Nietzsche, und ihr zugleich ihre Dekadenz entgegenhielten, ihre Seinsvergessenheit, wie es Heidegger dann später nannte. Es waren die Ursprünge einer Sophistik der Subjektivität, welche zur Kreation einer heilen Welt des deutschen Geistes, zu einem völkischen Narzissmus beitrugen. Wissenschaft war gegen die Realität der Arbeitswelt immunisiert. Seitdem fällt die Rückbesinnung auf einen emanzipatorischen Begriff der Wissenschaft schwer. Heidegger hatte das Ende des Humanismus erklärt und die Erkenntnis auf ein Sein zum Tode eingeschworen, die Wahrheit im Begriff der Endlichkeit behauptet. Die absurde Weisheit, dass am Ende alles tot ist, sollte erkenntnisleidend sein, weil sie die sicherste Wahrheit sei, von der ein Mensch auszugehen und seine Selbstverantwortung zu bemessen habe. Die gesellschaftliche Entwicklung sollte nicht mehr im Selbstverständnis der Wissenschaften als Verwirklichung menschlichen Fortschritts bedacht werden, die subjektive Selbsterkenntnis des einzelnen Menschen als von allen verlassenes Wesen sollte als allgemeine Wahrheit verstanden sein. Die Einzelheit des Menschseins als solches, als radikales Individuum, das sich aus seinen Existenzialen bestimmen würde und sich seiner Zufälligkeit in der Welt gewiss werden müsse, wurde zur Grundlage einer fundamentalen Seinsbestimmung, zur Fundamentalontologie Martin Heideggers. In die Welt geworfen, konnte es nur um sein Überleben und sein Glück kämpfen, sich aus seinem Dunkel befreien, indem es sich in der Erkenntnis seines Wesens lichtete, dem Verwesen entging. Gesellschaft war lediglich die Ansammlung solcher einzelner Existenzen und sollte ohne ihr gesellschaftliches Zusammenwirken, ohne ihre gesellschaftliche Wirklichkeit zu begreifen sein. Hierdurch war Gesellschaft als solche eine leere, abstrakte Unbestimmbarkeit. Sie wurde mythologisiert zu einer Ansammlung finsterer Kräfte, in denen nur Lichtgestalten die Geschichte bestimmen konnten. Nötig wurden herausragende Subjekte, Persönlichkeiten des Heils, welche die Existenzialien des gesellschaftlichen Übermenschen in sich bergen konnten. Martin Buber nannte dies den Faschismus des Denkens.
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Karl Marx.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Dieses Denken kam in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auf, durch den der deutsche Kolonialismus abgelöst werden sollte. Europa war aus dem Gleichgewicht. Es ging um die Bedingungen eines Finanzmarkts, der Kapital weltweit profitabel einsetzen wollte. Die europäischen Nationalstaaten verloren ihre koloniale Wertstabilität und kämpften nun international um neue Marktanteile und Einflussbereiche. Die Krisen des Kapitals waren nicht mehr zu exportieren. Sie traten umso heftiger im Inland auf. Dort entstanden soziale und kulturelle Probleme in einem bisher unbekannten Ausmaß. Die bislang schwächste Kolonialmacht Deutschland war wirtschaftlich nicht vorbereitet und ihr Angriffskrieg gegen die reicheren Großmächte, der Erste Weltkrieg, hatte daran nichts geändert. Im Gegenteil. Die sozialen Verhältnisse zerfielen in Armut und Dekadenz. Die Weltwirtschaft geriet in eine tiefe Krise, weil die Realisierung der Werte und Kredite international unmöglich geworden war. Allgemein herrschte ein Unbehagen in der Kultur, das Sigmund Freud nun psychoanalytisch beschrieb. Er meinte darin, einen Todestrieb zu entdecken. Niedergang erschien so als Prinzip eines im menschlichen Wesen verankerten Antagonisten zu den Lebenstrieben. Wo nur Negatives zu erfahren ist, schaut man nicht mehr hin, wenn man es nicht begreifen kann. Positive Entwicklungen waren gefragt. Die Welt sollte gerettet werden durch einen Positivismus, der dem des bereits im Jahrhundert zuvor schon von Auguste Comte entwickelten recht ähnlich war. Dieser Positivismus war im 19. Jahrhundert eines der großen utopistischen Projekte und sollte sich selbst zu einer wissenschaftlich fundierten Weltkultur ausbauen. Es war die Utopie einer auf Wissenschaft gegründeten Gesellschaft, durch welche der größte Nutzen für die Menschheit zu erzielen wäre. Kant vertrat ein Geschichtsmodell, wonach das Positive wissenschaftlich zu bestimmen sei und politisch durchgesetzt werden müsse. Die zentrale Wissenschaft sei daher eine politisch manifestierte Soziologie, die in der Lage sein müsse, die positiven Merkmale, die sie durch naturwissenschaftliche Methodik rational erkennen könne, durchzusetzen und hieraus jede Negativität zu beherrschen, sozusagen den Fortschritt eines wissenschaftlich bereinigten Lebens zu garantieren. Die von Heidegger in die Mythologie verwiesene Gesellschaft konnte somit zu einem Subjekt eines zukünftigen Heils werden, wenn man sich für das Positive einsetzt und die Beherrschung des Negativen durchsetzt. Der Narzissmus gründete theoretisch auf diesem Prinzip, das er als positivistischen Idealismus umsetzte. Es war von weiten Teilen der Professoren und Studentenschaft gangbar gemacht worden. Das pervertierte Engagement, das es entwickelte, äußerte sich besonders deutlich in den Feuersprüchen, die in den Bücherverbrennungen der nationalsozialistischen Professoren und Studentenschaften inszeniert wurden. Aber Faschismus besteht in Wirklichkeit nicht aus Ideologie, verrückten Prinzipien oder heillosem Kollektivismus. Er entsteht immer vor allem aus dem Zusammenbruch eines Finanz- und Wirtschaftssystems, wodurch der Staat eine Bevölkerung nötig hat, die seine uneinlösbar gewordenen Schuldverpflichtungen durch erknechtete Mehrarbeit und Gefügigkeit einlösen soll. Das Fiasko geschieht zuerst in der Wirklichkeit. Ideologien taugen zwar auch dazu, unmöglich gewordene Verhältnisse durch Einübung in absurde Denkgewohnheiten zu kaschieren und davon abzulenken, aber wesentliches Medium solch subjektiver Vertauschungen allgemeiner Notwendigkeiten kann nicht selbst eine Idee sein. Subjektivität besteht in Wirklichkeit nur in der Kultur allgemein, welche die Politik durch illustre Illustrationen, durch blendende Machwerke und Genüsse zu bestimmen und befrieden suchen kann. Die Politik als Ausübung von Willensverhältnissen verläuft daher durch dieses Medium, durch die Politisierung der Kultur zu einem ästhetischen Willen, der sich über die Grundlagen des politischen Verstands erhebt.
Und was bekam der Soldatenweib aus der alten Hauptstadt Prag? Aus Prag bekam sie die Stöckelschuh, einen Gruß und dazu die Stöckelschuh. Das bekam sie aus der Hauptstadt Prag. Und was bekam der Soldatenweib aus Warschau am Weichselstrand? Aus Warschau bekam sie das leinene Hemd, so bunt und so fremd, ein polnisches Hemd. Das bekam sie vom Weichselstrand. Und was bekam der Soldatenweib aus Oslo über dem Sund? Aus Oslo bekam sie das Kräglern aus Pelz. Hoffentlich gefällt's das Kräglern aus Pelz. Das bekam sie aus Oslo am Sund. Und was bekam der Soldatenweib aus dem reichen Rotterdam? Aus Rotterdam bekam sie den Hut und der steht ihr so gut, der holländische Hut. Den bekam sie aus Rotterdam. Und was bekam der Soldatenweib aus Brüssel im belgischen Land? Aus Brüssel bekam sie die seltenen Spitzen, ach die zu besitzen, so seltene Spitzen. Die bekam sie aus belgischem Land. Und was bekam der Soldatenweib aus der Lichterstadt Paris? Aus Paris bekam sie das seidene Kleid zu der Nachbarin, das seidene Kleid. Das bekam sie aus der Stadt Paris. Und was bekam des Soldatenweib aus dem weiten Russland? Aus Russland bekam sie den Witwenschleier, zur Totenfeier den Witwenschleier. Das bekam sie aus Russland.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Deutschland nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft zerstört. Der Missbrauch von Wissenschaft und Kultur zur politischen Selbstverstümmelung eröffnete grundsätzliche Fragen, hatte sich doch der positivistische Idealismus durchaus auf empirische Fragen und Probleme bezogen, die sich einer Wissenschaft in einem abgetrennten Kulturraum wie von selbst als vernünftig vorstellten. Aber so positiv konnte das Positive nun doch nicht gewesen sein. Wo das Gute siegen wollte, setzte sich das Schlechte abgrundtief durch. Faschismus wäre sonst leicht, als Verrücktheit einer Fanatisierung abzutun, würde man damit nicht seine eigene Position verraten. So konsequent er sich aus der repräsentativen Demokratie entwickelt hatte, so war er auch aus anerkannten Positionen der Wissenschaften nicht inkonsequent hervorgegangen. Idealistische Spekulationen und empiristischer Determinismus hatten in ihrer utopistischen Vereinigung die Grundlagen von wissenschaftlicher Erkenntnis nicht nur einfach zerstört, sondern auch die fatalen Folgen der Loslösung der Wissenschaft von den wirklichen Lebensproblemen der Menschen offengelegt. Die Frage, was denn nun eigentlich der wahre Gegenstand der Wissenschaft sein müsse, wurde zu einem erkenntnistheoretischen Thema, in welchem die Beziehung von Wissenschaft auf Empirie neu zu beantworten war. Die Positivisten des 19. Jahrhunderts hatten die philosophische Debatte von den Dingen und ihrer Erkenntnis auf die Interpretation der Daten beschränkt. Sie galten den Positivisten als selbstverständliche Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis. Jetzt konzentrierte sich die erneute Debatte auf die Aussagen, für welche die Interpretation von Daten stattzufinden hatte, auf die Methodik der Thesenbildung. Nicht eine selbstverständliche Empirie für die wissenschaftliche Erkenntnis, nicht eine eindeutige empirische Datenlage konnte Hypothesen verifizieren. Schon in die Hypothese wie in die Wahrnehmung der Daten gingen Vorurteile ein, die zu hinterfragen sind. Wie also konnten richtige Aussagen entstehen, welche sich als Grundlagen positiver Entwicklung bewahrheiten lassen, welche also die Prognosen einer guten Entwicklung gewährleisten konnten, die dann auch Vernunft beweist und durch Vernunft beweisbar ist? Für den kritischen Rationalismus war dies relativ einfach aufzulösen. Eine Hypothese stellt für ihn einen Zweifel dar, der zu bestätigen oder zu widerlegen sei. Zweifel bleibt demnach immer offen. Als wahr gilt, was keinen Zweifel erweckt. Vernünftig sei eben alles, was nicht bezweifelt wird. Aber ein zur Verifikation erhobenes Prinzip des Zweifels befördert im Grunde gerade die Nicht-Hinterfragung, denn alles, was ist, bleibt ja zugleich auch zweifellos hinterfragbar und ist gerade hierdurch wissenschaftlich als unbezweifelt erwiesen. Das Bestehende obsiegt als wahre Objektivität, wo kein zweifelndes Subjekt es hinterfragt. Subjektivität ist daher dieser unterworfen. Es ist eine hinterhältige Aufrüstung der Gegebenheiten zu Palisaden der Wahrheit, die dort greift, wo dem Zweifel die Worte fehlen, also dort, wo keine wissenschaftliche Disziplin herrscht. Hiergegen wurde Wissenschaft von Ludwig Wittgenstein als Diskussion einer Datenlage beschrieben. Empirismus war damit nicht mehr Maßstab des Denkens, sondern das Urteil über die Sinnhaftigkeit der Daten, das aber notwendig ein Vorurteil sein musste. Er versuchte diesen Widerspruch durch eine fundamentale Zweiteilung aufzulösen. Eine sinnvolle Aussage kann, muss aber nicht eine Tatsache bezeichnen. Man wollte das positive Prinzip retten und das verlangte, dass nicht der Grund für ein Ereignis erkenntnisleitend sein sollte, sondern die Methode, die Art und Weise des Erkennens. Aber die Diskussion hierüber wurde zirkulär und nur mehr von scientistischem Interesse. Es beförderte eine Beliebigkeit in jeder Hinterfragung, weil letztlich Urteil und Vorurteil immer wieder zusammenfielen, also gerade das geschah, was Wissenschaft nicht sein wollte. Positiv war eine Aussage, weil sie als positiv bewertet war, also vor allem wohl nützlich für dies oder jenes. Es ging nur mehr um den Diskurs als solchen, um die vielseitige Beleuchtung einer Sache und die Vermehrung ihrer Verwertbarkeit. Damit war die Wissenschaft mit den kapitalistischen Lebensbedingungen in vollem Einklang, Widersprüche nicht mehr thematisierbar, Kritik de facto unmöglich geworden. Wissenschaftlich fixiert war damit einzig und allein die Möglichkeit, subjektive Interessen und Aussagen als objektive und allgemeingültige darzugeben. Wissenschaft war nur mehr das Instrumentarium der Gegebenheiten, wie man sie eben im Allgemeinen haben wollte. Herrschaftsmittel eines allgemeinen Dafürhaltens schlechthin, Durchsatzkraft einer allgemeinen Abstraktion. Adorno hatte dies in seinem Text zum Positivismusstreit auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Der Positivismus, dem Widersprüche Anathema sind, hat seinen innersten und seiner selbst unbewussten Kern daran, dass er der Gesinnung nach äußerster, von allen subjektiven Projektionen gereinigter Objektivität anhängt, dabei jedoch nur desto mehr in der Partikularität bloß subjektiver, instrumenteller Vernunft sich verfängt. Soweit Adorno. Der Positivismus hat dennoch sein Ziel zumindest dort erreicht, wo naturwissenschaftliche Disziplinen herrschen. Es gibt nur, was sich als Gegebenheit auch fassen lässt. In den Naturwissenschaften war es ja schon immer geläufig, dass darin einzelne Gesetzmäßigkeiten gesucht und ihr formaler Zusammenhang nachvollzogen wurde. Wer dagegen nach einem inneren Sinnzusammenhang der Natur suchte, galt als religiös oder esoterisch. Die Intelligenz der Natur war weitgehend unerforscht und die Selektionstheorie von Darwin, wiewohl schon rein logisch und mathematisch absurd, gilt gemeinhin immer noch als hinreichende Erklärung für die Entwicklung der Arten in der Natur, allein weil sie sich nachvollziehen und reproduzieren lässt und weil sie eben Positives als mächtig erweist. Das Partikulare hat dort seinen Platz in den Ordnungen und Begriffen, welche die Naturforscher ihnen zugewiesen, worin sie diese also positioniert haben. In den Geisteswissenschaften war das noch anders gewesen. Nun ist auch dort die Formulierung durch Analogisierung und phänomenalen Verallgemeinerungen durch positive Daten, also durch Datenpositionen, als Wissen anerkannt. Lediglich der Konstruktivismus betonte später die Subjektivität der Gegebenheiten, was diese aber nur wiederum unbezweifelbar machte. Die wissenschaftlichen Positionen drehen sich im Kreis. Daran hatte auch der Dekonstruktivismus nichts mehr geändert, sondern es vielmehr verstärkt, indem er den Zweifel wieder verobjektivierte. Die bürgerliche Wissenschaft wurde zu einer schwebenden Sphäre abstrakter Geister. Der Pluralismus beliebiger Positionen. Das Trauerspiel der Wissenschaft geht an den Universitäten weiter, indem fleißig gelernt wird, was nicht mehr unbedingt substanziell begründet und eben daher für sich selbst nur positiv sein kann, sich also ohne Negation in der Welt wiedererkennen lässt. Das gilt heute als Wissen. Wer es hat, kann vielleicht als Wissenschaftler oder Anwender unterkommen. Logisch, dass jeder nur noch schaut, ob und wie er vom Kuchen der Eliten etwas abbekommt. Traurig allerdings, dass man es ihm so schwer macht. Man verdient sich die Anteilnahme an der Elite nicht mehr durch eigene Beiträge oder Reflexionen über Zusammenhänge und deren Gründe, sondern vor allem durch Nachvollzug einer schier unüberschaubaren Ansammlung von Daten, von Informationen, die heute als Wissen verkauft werden. Da stört eher, was sonst für theoretische Erkenntnis nötig war. Wahr ist, was sich in seinem So-Sein durch Reproduktion in seinem Dasein bestätigen lässt, als das, was so da ist. Eine andere Wahrheit soll keinen Sinn mehr haben. Das Wissensangebot wird immer größer, das Material immer faktischer und die Hierarchien immer formeller. Wahrheit als Begriff für Unzweifelhaftigkeit, für Widerspruchsfreiheit ist vollständig abgeschafft und ausgerottet. Was bleibt, ist der Pluralismus an und für sich beliebiger Positionen. Und die haben keine Substanz mehr. Die Geisteswissenschaften müssen nicht mal mehr in der Lage sein, ihren Gegenstand eindeutig zu bestimmen. Die Soziologie versteht unter Sozialem, was ihr sozial gilt. Die Psychologie kann trotz ihrer langen Geschichte nicht mal mehr eindeutig beschreiben, was ihr Gegenstand, die Psyche, eigentlich sein soll. Vieldeutigkeit machte jede wissenschaftliche Theorie unsinnig. Jetzt gilt sie als Glanz einer vielseitigen Informiertheit. So beschreibt es auch Franz Narada in seinem Essay »Dogmatischer Pluralismus, wie die Gegenstände der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften entstehen«. Zitat: »Es gehört geradezu zu den Gütesiegeln der Geisteswissenschaften, dass über ein und denselben Gegenstand mehrere einander widersprechenden Theorien existieren. Dies ist den Protagonisten kein zu beseitigendes Ärgernis, sondern Ansporn zur ständigen Erkundung dessen, was an Betrachtungsweisen noch möglich ist. Jeder Minimalisierungs- und Axiomatisierungsanspruch ist geschwunden. Stattdessen blüht ausgerechnet in der Wissenschaft ein Kult und Betrieb der Originalität, der Unaufhörlichkeit des gedanklichen Konstruierens und Dekonstruierens, des bemühten Vergleichens der Ergebnisse, der Neuerfindungen von Aspekten und Perspektiven des Vergleichs und so weiter, ohne dass jemals eine kleine Erkenntnis die ständig anwachsende Bibliothek verkehrter Deutungen überflüssig machen könnte. Zitat Ende. Wer sollte da noch etwas wissen wollen über einen Widerspruch von Wesen und Erscheinung, von den unwirklichen Mächten der Realabstraktionen, von der Dialektik der Formverwandlung, von der Herkunft des Geldes und des Kapitals aus dem Lebensverhältnis der Menschen, von der Macht der Negation und der Entfremdung des Menschen vom Menschen? Die Wissenschaften haben sich zu einem Affentanz um ihre eigene Nichtigkeit aufgezogen, womit sie noch durch den Wust ihrer möglichen und unmöglichen Gegenstände taumeln, um wenigstens noch in Bewegung zu bleiben. Die wissenschaftliche Erkenntnis, die für Immanuel Kant noch das Mittel war, die Menschen aus ihrer Unmündigkeit zu befreien, und nach Hegel das theoretische Potenzial einer Emanzipation aus der Entwirklichung des menschlichen Lebens bieten könnte, hat sich einem gegenteiligen Zweck überantwortet, nämlich die Menschen optimal an die Verhältnisse, durch die sie beherrscht sind, anzupassen und sie ihnen gleichzumachen. Was nicht erkennbar ist, müsste erschlossen, in der Vielfalt der Vereinzelung entdeckt werden. Wo Geld herrscht, wo der Finanzmarkt den Lauf der Dinge bestimmt, kann es keine unmittelbaren Gewissheiten mehr geben. Die Geisteswissenschaften sind im globalen Kapitalismus längst angekommen und ihm unterworfen. Wie das Finanzkapital die Welt in beliebige Einzelheiten zerlegt, wie es dadurch beherrscht, dass es sich als ihren einzig möglichen existenziellen Zusammenhang offeriert, so betreibt auch die Geisteswissenschaft die Zergliederung des vorhandenen Wissens. Sie vollzieht die allgemeine Abstraktion der Einzelheiten, erzeugt jene abstrakte Sinnhaftigkeiten, die sie zu begreifen hätte, und bläht ihre lächerliche Informiertheit auf zu einem Wert des Wissens an sich. Die Aufwertung von Beliebigkeiten ist in der Welt der Möglichkeiten, in der Welt des Geldes Kult geworden. Und dieser Kult ist es, der einen beliebigen Konsum antreibt und in Gang hält, auch wenn er für sich gar keinen Sinn mehr haben muss. Solcher Konsum ist das Herrschaftsprinzip der Vereinzelung und der Isolation eines Nutzens, der sich nicht mal mehr im Konsumenten als solcher erweisen muss, der aber immer die Verwertung bedient und ungesättigte Bedürfnisse befriedet. Die hierdurch betriebene Gleichgültigkeit ist damit nicht mehr nur die des Tauschhandels, sondern schon inneres Prinzip der Konsumtion selbst geworden. Abfüllung, Titetainment. Von daher sind auch die Geisteswissenschaften in dieses Prinzip eingetreten, weil es auch indirekt bestens funktioniert. Sage mir, welches Problem du hast, und ich werde es dir lösen. Sage mir, was du brauchst, und ich sage dir, wo du es erwirbst. Es ist diese Bezugnahme durch Abfütterung nun auch innerer Zweck einer Geisteswissenschaften für den Konsumenten geworden, der immer mehr Zweifel an der Sache hat, weil sie ihn nicht mehr wirklich zufriedenstellen kann. Es geht solcher Wissenschaft um einen höheren Sinn, den sie vorzustellen hat, der sich in der Trivialität dann erweisen soll, wenn jedem Quäntchen wirklicher Gegenständlichkeit eine besonders wertvolle Eigenheit zugesprochen werden kann. Es ist der Pluralismus des besonderen Nutzens, der darüber hinwegtäuschen soll, dass vor allem Nutzlosigkeiten produziert werden müssen, um die Geldkreisläufe in Gang zu halten. Alles, was Zusammenhänge und damit auch gesellschaftlichen Sinn aufweist, muss ausgesondert in den Bereich einer Spekulation, in die Unwissenschaftlichkeit ghettoisiert werden, dann kann das Ganze auch weiterhin funktionieren, weil es dann durch die von ihm behauptete Notwendigkeit zehrt. Es wird ihr schließlich auch leicht gemacht, denn das Ausgeschlossene, Einzelne, wird zwangsläufig immer verrückter. Da schließt sich dann der Kreis. Die Not wendet sich von selbst in die Not, die ihr wiederum Notwendigkeit verleiht.